Hi, hello and welcome. Herzlich willkommen bei Biz and Beyond, dem Wirtschafts- und Erfolgspodcast von NTV.
Wir sprechen mit spannenden Persönlichkeiten unter anderem über ihr Business, ihren Erfolg und den Weg dahin. Und wir, das sind Sandra Navidi in New York
und Ulrich Reitz in Köln.
Reiche Leute, die Gutes tun wollen, das klingt super, tun sie aber oft nicht. Felix Oldenburg weiß warum. Er kennt die Welt der Stiftungen, Impact Investments und idealistischen PowerPoint-Schlachten. Früher Chef der deutschen Stiftungen, heute Ideenschmied für echten Wandel. Was bringt mehr, Spenden oder Systemwechsel? Warum reden so wenige übers Geld und so viele über die Wirkung? Zeit für Klartext. Hier kommt Felix Oldenburg. Servus Felix.
Hallo Felix.
Hallo, guten Tag. Hallo, ich freue mich.
Felix, du warst Politikberater, Social Entrepreneur, Stiftungschef, Impact Investor. Was bist du heute eigentlich?
Ich habe Philosophie studiert. Eigentlich empfinde ich mich als angewandten Philosophen. Das, was ich für richtig halte, das möchte ich auch in die Wirklichkeit bringen, auch in all den vorherigen Rollen.
Du hättest ja mit deinem Lebenslauf längst CEO eines Unicorns sein können. Warum lieber Impact statt IPO?
Das mit dem IPO ist ja nicht ausgeschlossen, auch wenn man Impact macht. Das würde ich ja gerne auch nochmal zeigen, dass man, indem man Gutes tut, auch Geld verdienen darf. Aber es ist eigentlich einfach so, dass mich diese Themen am meisten interessiert haben. Und ich glaube, das, wofür man am meisten Energie hat, da wird man zum Schluss auch am besten sein. Und ihr kennt ja vielleicht solche Pfadabhängigkeiten in den Karrieren auch. Man fängt irgendwo an und dann wird man darin, dann beißt man sich fest. Und ich habe mich an diesem Problem festgebissen, wie bringen wir eigentlich Geld an die Arbeit für die Gesellschaft, wo wir doch in dem Moment leben, in dem wir mehr Geld haben als je zuvor in der Menschheitsgeschichte.
Du bist tätig in der Stiftungswelt. Ich glaube, für viele Leute ist das was Abstraktes. Kannst du das mal ein bisschen beschreiben? Was sind Stiftungen überhaupt? Warum gibt es die? Und wie muss man sich da die Tätigkeit vorstellen?
Das sollte gar keine andere Welt sein und trotzdem fühlt es sich ein bisschen so an, Sandra, nicht? So ein bisschen wie eine Welt mit hinter sieben Siegeln und auch das würde ich gerne ändern. Also was ist eigentlich eine Stiftung? Schon da fängt das Problem an. Stiftungen kann man alles Mögliche nennen. Es gibt Stiftungs-EVs, viele der Parteienstiftungen sind Stiftungsvereine. Dann gibt es Stiftungs-GmbHs. Die meisten großen Stiftungen sind Stiftungs-GmbHs, die Fördermittel vergeben. Aber das, was man meistens meint, ist die Stiftung bürgerlichen Rechts. Das ist im Kern ein aus dem Mittelalter stammende Idee, genial. Ein privater Vermögensgegenstand wird dauerhaft auf Ewigkeit an einen Zweck gebunden und darf nie für was anderes verwendet werden. Wenn es die Idee nicht schon gäbe, müssten wir sie erfinden. Ist vielleicht wichtiger in unserer Zeit als je zuvor. Aber die Praxis von Stiftungen ist eine ganz andere. Das habe ich als Chef des Bundesverbands Deutscher Stiftungen kennengelernt. Heute sind Stiftungen eigentlich weniger ein Instrument zum Weggeben von Vermögen, sondern mehr ein Instrument, das Wohlstand fesselt und eben auf die Ewigkeit festlegt und eher Vermögensberatern, Steuerberatern zugutekommt als eigentlich der Gesellschaft, die aber einen erheblichen Steuervorteil liefert. Das ist also bewusst ein Feld, das leider etwas undurchsichtig begrifflich ist. Und deshalb bin ich euch umso dankbarer, dass wir heute mal darüber reden.
War das denn schon immer so? Also dieses Festlegen auf die Ewigkeit, dass da jetzt am meisten Banker und Finanzverwalter von profitieren oder ist das eine neuere Entwicklung?
Naja, die Grundidee der Stiftung ist das Festlegen auf die Ewigkeit schon. Aber da ging es eben ursprünglich nicht um Geld. Also stell dir vor, du hast ein Naturdenkmal oder eine Musikinstrumentensammlung oder einen klösterlichen Besitz. Den möchtest du dauerhaft vor staatlichem Zugriff schützen und auch davor, dass ihn jemand einfach kaufen kann. Du möchtest, dass er dauerhaft der Gesellschaft zugänglich ist oder einem gesellschaftlichen Zweck gewidmet ist. Dann gründet man eine Stiftung mit einer Stiftungsurkunde, Stiftungssatzung heißt es heute, und dann müssen sich alle in Ewigkeit dran halten. Wenn du aber Geld stiftest, das ist eine ganz andere Sache. Das ist eben das, was wir in den vergangenen Jahrzehnten zunehmend machen, dass es gar nicht um erhaltenswerte Vermögensgegenstände geht, sondern um Geld, auch damit man eben das zum Beispiel der Erbschaftssteuer entziehen kann, dann wird das mit den Stiftungen schon ein Stück problematischer, weil Geld ist an sich ja nicht erhaltenswert, sondern das, was man damit macht. Und darum kümmere ich mich viel zu argumentieren, wie können wir eigentlich mit Stiftungen Geld an die Arbeit bringen, statt es für die Ewigkeit wegzuschließen und nur noch aus den kleinen Brotkrümeln der Erträge den eigentlichen Stiftungszweck zu bedienen.
Aber muss man denn reich sein, um Gutes zu tun?
Überhaupt nicht. Eigentlich überhaupt nicht. Aber um eine Stiftung zu gründen, eine Ewigkeitsstiftung, braucht es schon eigentlich sinnvollerweise ziemlich viel Geld. Und also wenn du dir vorstellst, das Geld ist auf alle Ewigkeit festgelegt, du darfst es nicht anknabbern jedes Jahr, sondern musst es erhalten und am besten wachsen, dann und darfst nur aus den Erträgen was Gutes tun, dann lohnt sich das eigentlich erst mit mehreren Millionen Euro, dass man dann sinnvoll aus den Erträgen ein sinnvolles Budget rausbekommt. Das ist ein gutes Geschäft für Steuerberater, Stiftungsanwälte und auch Privatbanken, die viele Menschen dazu bringen, Stiftungen zu gründen, ob jetzt mit kleinen oder großen Summen. Aber das hat dazu geführt, dass Stiften so eine Art elitären, so einen elitären Touch hat, weil es eben mit größeren Summen, mit Dienstleistern und so weiter verbunden ist, mit Geld Gutes zu tun. Das halte ich eigentlich für ein bürgerliches Grundrecht, ja, so wie freie Rede. Jeder sollte mit Geld, egal wie viel, auch was Gutes tun können für die Gesellschaft. Und deshalb möchte ich Stiftungen von diesen Zugangshürden befreien und so wie jedes andere Finanzprodukt, was wir heute haben, für jeden einfach verfügbar machen. Wie eine Art drittes Portemonnaie. Ein Portemonnaie haben wir für den Alltagsbedarf, ja, Online-Banking, Debitkarten, sowas. Ein Portemonnaie haben wir für den Vermögensaufbau und die Altersvorsorge. Und das dritte Portemonnaie, das sollte das Geld sein, was wir für die Gesellschaft und für die Zukunft ausgeben. Und das möchte ich so sagen, von diesem komplizierten, übermäßig komplizierten Konstrukt Stiftung lösen, sodass alle da mitmachen können.
Was sagst du denn der Öffentlichkeit, die dem ganzen Komplex mit etwas Skepsis begegnet? Du sprachst eben die Steuerersparnis an. Viele Reiche etablieren ja Trusts zur Umgehung der Erbschaftssteuer oder zur Steueroptimierung. Und oft ist die Wahrnehmung in der Öffentlichkeit, okay, die beeinflussen den öffentlichen Diskurs. Das ist auch ein bisschen eine PR-Kampagne, um sich selbst gut dastehen zu lassen. Kannst du da mal aufräumen so mit der Wahrnehmung? Was stimmt nicht?
Ja, danke. Ich räume gerne mit einer grundsätzlichen Unterscheidung auf. Dummerweise gibt es steuerpflichtige und gemeinnützige Stiftungen. Und das heißt beides Stiftung. Das sind aber zwei völlig unterschiedliche Dinge. Wenn ich eine gemeinnützige Stiftung gründe, dann habe ich einen Steuervorteil beim Einzahlen. Kann ich von der Einkommenssteuer absetzen. Und kann aber dafür das Geld nie wieder für eigene Zwecke verwenden, sondern nur noch für den satzungsgemäßen gemeinnützigen Zweck in Zukunft. Leider nur die Erträge, aber immerhin, ja. Wenn ich aber eine steuerpflichtige Stiftung gründe, eine Privatstiftung, manche Leute nennen das auch Familienstiftung, dann bekomme ich keinen Steuervorteil bei der Gründung der Stiftung, aber das Stiftungsvermögen gehört mir nicht mehr, es gehört der Stiftung und deshalb muss darauf auch keine Erbschaftssteuer mehr gezahlt werden. Das sind zwei ganz unterschiedliche Dinge, begegnet uns im Alltag. Viele mittelständische Unternehmen werden von Stiftungen gehalten, die aber gar nicht gemeinnützig sind. Das sind Vehikel, um dieses Vermögen auf ewig in einer Familie festzulegen, damit es nicht zerschlagen oder von woanders gekauft werden darf. Und dann gibt es separat davon völlig andere Sache, die gemeinnützigen Stiftungen, die einen Zweck haben, einen gesellschaftlichen Zweck, für den sie die Erträge verwenden. Das ist mal die Grundunterscheidung, die ich zum Aufräumen machen möchte. Beides legt Geld aber, legt Vermögen auf ewig fest. Und da würde ich doch die grundsätzliche Frage stellen, ist das eigentlich heute eine so gute Idee für Geld? Oder müssten wir das Geld nicht an die Arbeit bringen, um Gegenwartsprobleme zu lösen, die mit der Zeit ja nur teurer werden?
Aber Steuern zu sparen ist ja nicht verboten.
Nö. Ist nicht verboten.
Ja, und wenn jetzt Leute Stiftungen gründen, um damit Steuern zu sparen, dann ist das ja vielleicht auch legitim.
Ja, man muss sich nur fragen, was man mit der Stiftung beabsichtigt und ob man nicht diesen Zweck besser und schneller erreichen könnte.
Wie meinst du das?
Naja, wenn ich ein gesellschaftliches Problem wie zum Beispiel den Klimawandel lösen möchte und dafür ein Budget von, sagen wir, 100.000 Euro zur Verfügung habe, dann kann ich ein ganz einfaches Rechenbeispiel machen. Bringe ich das heute in eine gemeinnützige Ewigkeitsstiftung ein, dann müssen die 100.000 angelegt werden und ich darf nur aus den Zinsen, aus den Erträgen, also vielleicht 1.000, 2.000 Euro pro Jahr, etwas gegen den Klimawandel tun. Der Klimawandel wird aber jedes Jahr viel schneller teurer zu lösen. Die Cost of Doing Nothing, haben Wissenschaftler gezeigt, ist so hoch, dass es ein 3- bis 5-faches kostet, den Klimawandel in 10 Jahren zu lösen. Es ist also viel klüger, mit diesen 100.000 Euro jetzt in den nächsten Jahren was zu machen, die komplett auszugeben, um diese Folgekosten zu vermeiden. Und das ist, glaube ich, ein ganz einfaches Rechenbeispiel, um zu zeigen, dass es in unserer Gesellschaft in den meisten Problemfällen Integration, Migration, Bildung, Klimawandel, sozialer Zusammenhalt, wichtiger ist, Geld jetzt in der Gegenwart an die Arbeit zu bringen, statt es konventionell zu investieren und nur aus den Brotkrümeln der Erträge das zu tun, was das Geld eigentlich tun soll. Und da beginnt meine Stiftungskritik in dem, das, was ich den gefesselten Wohlstand nenne, dass ich sagen möchte, das ist okay, dass du das machst, aber und du darfst damit auch Steuern sparen. Aber wenn du wirklich daran interessiert bist, ein Problem zu lösen für die Gesellschaft, dann bring das ganze Geld doch lieber jetzt oder jedenfalls in den kommenden Jahren oder in den nächsten 10 Jahren an die Arbeit, statt es auf Ewigkeit festzulegen.
Angewandtes Beispiel. Ich komme zu dir und sag, ich habe gerade mein Unternehmen verkauft und habe jetzt 100 Millionen Dollar. Ich habe ein Kind.
Herzlichen Glückwunsch.
Dankeschön. Ich möchte Steuern sparen. Ich möchte auch im Allgemeinen Steuern sparen. Aber ich bin auch bereit, einen Teil, guten Teil davon für den Klimawandel, Forschungsprojekte und so weiter zur Verfügung zu stellen. Was würdest du mir dann raten? Wie soll ich vorgehen?
Ich würde dir raten, zu überlegen, was ist eigentlich genug für deine Kinder. Wenn du sagst, du möchtest für deine Kinder vorsorgen, was ist genug? Das ist eine schwierige Frage, die wird jeder ein bisschen anders beantworten, aber vermutlich ist 100 Millionen Dollar, hattest du jetzt eben gesagt, deutlich mehr als genug.
30 Millionen.
30 Millionen hast du gesagt. 30 Millionen wäre genug für deine Kinder. Dann hast du also noch 70 Millionen übrig, mit denen du den Klimawandel bekämpfen möchtest. Diese 70 Millionen solltest du nicht in eine Ewigkeitsstiftung anlegen, sondern solltest du auch mit Steuervorteil in eine Verbrauchsstiftung stecken oder in etwas, eine digitale Stiftung oder ein anderes Vehikel, das dich in die Lage versetzt, das Geld schon in den kommenden Jahren auszugeben, wo es den meisten Mehrwert erwirtschaften kann. Im Klimawandel wahrscheinlich, im Bereich der Politikbeeinflussung, aber auch des Finanzierens von Klima-Startups, und vielleicht einen guten Teil auch im Bereich der Anpassung von Landwirtschaft.
Aber es ist ja auch wenig besser als nichts. Also wenn Sandra jetzt zum Beispiel so eine Stiftung gründet und nur von dem von den Erträgen, die in gute oder in klimaschützende Projekte fließen, ist das ja immerhin trotzdem was Gutes.
Also ich glaube, die meisten, die hier zuhören bei einem Finanzpodcast, die wirst du mit dem Argument wenig ist besser als nichts nicht überzeugen. Die wollen mehr. Mehr Wirkung, ja, mehr Rendite, mehr aus dem Geld herausholen. Und das ist das, was mich interessiert. Wir sind, ich habe es am Anfang gesagt, reicher als jemals zuvor. Wir werden in Deutschland dieses Jahr Schallmauer von 10 Billionen Euro, Billionen Euro in liquidem Privatvermögen überschreiten, das erste Mal. Und trotzdem haben wir an allen Ecken und Enden, das wird uns erzählt, wir haben nicht genug Geld, um gesellschaftliche Probleme zu lösen. Das ist eine Lüge. Ja? Wir haben nicht zu wenig Geld, wir legen es nur falsch an, wir schließen es weg, nicht in die Lösung von Problemen, die in Zukunft teurer werden, sondern zum guten Teil in Vehikel, die eigentlich nur konventionell in die Finanzmärkte investieren. Und dazu gehören eben auch Stiftungen, die eigentlich mit ihrem ganzen Geld was Gutes tun sollten.
Wenn du über die Grenzen siehst, läuft's im Ausland irgendwo besser? Gibt's irgendwie so eine Blaupause, wo du sagst, das ist so der Musterfall, so könnten wir es machen?
Nicht wirklich, aber ich sehe Puzzlestücke, die ich mir ausleihen würde, um eine neue deutsche Philanthropie, ein neues deutsches Stiftungswesen zusammenzusetzen. Was die Amerikaner zum Beispiel gut machen, ist, sie geben erstmal viel, viel mehr. Ungefähr 6-mal Profil pro, so 6-mal so viel pro Kopf wie wir. Ja, geben die an Geld weg für gute Zwecke. obwohl sie einen ganz vergleichbaren Steuervorteil haben. Also es liegt nicht daran, dass sie damit mehr Steuern sparen. Außerdem gibt es dort digitalisierte Stiftungen, die nennen sich Donor Advised Funds. Das haben schon 2,5-3 Millionen Menschen in den USA. Eine Art digitales Extrakonto, auf das sie automatisch Spenden überweisen. Und dann können Sie irgendwann entscheiden, wo diese Spenden hinfließen sollen, an welche gemeinnützige Organisation. Dieses Automatisieren, so eine Art Sparplan fürs Gute, das ist auch das, was mir hier in Deutschland vorschwebt. Und dann gibt es andere Länder, von denen kann man sich andere Puzzlestücke klauen. Aber wir müssen in Deutschland eigentlich diese alte Tradition des Stiftens neu interpretieren. Ja? Weg von der Ewigkeit hin in die Dringlichkeit. Auch die Stiftungsvermögen, die wir schon haben, die wir festgelegt haben, umwandeln können in Verbrauchsvermögen, sodass sie schneller ausgegeben werden können. Den Steuervorteil umdrehen, nicht einen höheren Steuervorteil für die Ewigkeitsstiftungen als für die Verbrauchsstiftungen und so weiter. Gibt es eine ganze Reihe von Forderungen. Aber man kann es sehr, sehr klar machen, wenn wir mit Stiftungsvermögen sinnvoller umgehen würden, könnten wir aus den vorhandenen Stiftungen 3-mal so viel rausholen. Und wenn wir alle nur 1% unserer Einkommen oder unserer Vermögen jedes Jahr für ein solches Third Wallet, für ein drittes Portemonnaie benutzen würden fürs Gute, dann wären das 100 Milliarden Euro jedes Jahr. 10-mal so viel, wie wir im Moment spenden. Oder in der Olaf-Scholzen-Sprache so ein Wumms pro Jahr, ein Sondervermögen. Das hätten wir zur Verfügung, um gesellschaftliche Probleme zu lösen. 100 Milliarden jedes Jahr, wenn jeder nur 1% des Einkommens oder des Vermögens aufwendet. Und das müssen wir so einfach und digital wie möglich machen.
Jetzt sind die USA ja grundsätzlich ein bisschen spendenfreudiger, weil hier die Steuerlast geringer ist, je nachdem, in welchem Staat man wohnt, nicht in New York.
Entschuldige, da muss ich dich unterbrechen. Es gibt keine Korrelation. Ich habe mir das angeguckt, in den OECD-Ländern, also den wohlhabenderen Industrieländern, gibt es keine Korrelation zwischen Spendenquote, Steuerquote und Sozialausgaben. Es ist nicht so, dass Länder deshalb mehr spenden, weil sie weniger Steuern zahlen oder weniger spenden, weil sie höhere Sozialausgaben haben. Das sind ganz unterschiedliche Metriken. Und ich glaube, es ist eine Art deutsche Generalausrede geworden, dass wir sagen, wir müssen ja weniger privat machen, weil es bei uns alles der Staat macht.
Guter Punkt. Trotzdem die Generalkritik, die man aufbringen könnte, die ja auch kommt, und ich habe auch viel mit Family Offices gearbeitet und bin da eben auch in diesen Stiftungsbereich mit reingekommen. Die Sache ist ja die, wenn Milliardäre wie George Soros oder Bill Gates, die ja durchaus institutionalisierte Stiftungen haben, das bestimmen die jetzt nicht alles im Einzelnen selbst, aber im Grunde genommen kann man schon sagen, dass sie damit, dadurch welche Projekte oder welche Schwerpunkte sie aussuchen, dass sie damit ja auch die Politik und die Gesellschaft beeinflussen. Und da ist die Kritik, warum wird da die Steuerlast nicht erhöht, zum Teil auch selbst von den Milliardären vorgebracht, dass die Gesellschaft praktisch bestimmt, wohin das Geld läuft. Und auch übrigens, es gibt ja auch viele Superreiche, habe ich selber erlebt, die gesagt haben, wir haben an Philanthropie überhaupt kein Interesse, wir wollen nicht spenden.
Ich bin dankbar, dass du das aufbringst, weil es natürlich so ist, dass die mediale Wirklichkeit, die wir erleben, von so einer Milliardärshochzeit in Venedig, das prägt unsere Wahrnehmung dessen, wie Reichtum gelebt wird. Auch wenn das natürlich nicht die Art und Weise ist, wie die meisten Reichen leben. Aber das prägt unsere Wahrnehmung. Und deshalb steckt hinter dem, was du sagst, stecken zwei Fragen. Nämlich erstens, sollten wir höher Vermögen besteuern? Und zweitens, ist es denn gerecht, ist es denn okay, dass Einzelne, die mehr zu geben haben, darüber dann auch mehr Macht ausüben? Ich will die beiden Fragen mal auseinandernehmen, ja? Sollten wir Vermögen höher besteuern? Klar, das denken sogar die meisten in der nächsten Generation von Vermögenden selber. Dann gibt es ja entsprechende Bewegungen, Tax Me Now und so. Ja? Warum wir in Deutschland Vermögen nicht höher besteuern, da können wir gerne gleich hineingehen, warum das so schwierig ist und warum das natürlich auch international abgestimmt funktionieren kann. Jetzt haben wir eine Regierung gewählt vor ein paar Monaten, die wird das die nächsten 4 Jahre nicht anpacken. Und im Weißen Haus sitzt jemand, mit dem wird das auch nicht laufen. Also wer jetzt eine Vermögenssteuer fordert, hat zwar recht, wird aber die nächsten 4 Jahre nichts verändern. Wahrscheinlich sogar länger nicht. Ja? Non-Starter, würden die Amerikaner im Moment sagen. Das heißt, die andere Frage wird umso wichtiger, mit welcher Rechtfertigung darf man eigentlich Privatgeld verteilen? Und auch da würde ich sagen, ja, Philanthropie ist keine demokratische Veranstaltung, da entscheiden nicht alle, sondern da entscheiden wenige. Ja, das ist aber in der offenen Gesellschaft eigentlich auch eine gute Idee. Ich will mal das Beispiel von der Stifterin Ise Bosch nennen. Ise Bosch hat einen Teil ihres ein Erbe aus dem Bosch-Unternehmen herausgelöst, um damit seit 25 Jahren LGBTQ-Rechte, Frauenrechte und auch Rechte von anderen sexuellen Minderheiten und von schwarzen Menschen zu fördern. Das hätte kein Parlament in Deutschland vor 20 Jahren in den Haushalt geschrieben. Dafür brauchte es genau den stifterischen Willen einer Person, die sagen kann, ich finde das aber wichtig. Und sowas gibt es immer wieder in der Geschichte, gerade im Bürgerrechtsthemen, dass Einzelne sagen, wir müssen das aber machen, bevor es Mainstream wird und dann die öffentliche Hand nachzieht. Das halte ich in einer offenen Gesellschaft für total wichtig, dass es die Möglichkeit gibt, mit privatem Geld auf Ideen zu setzen, die sich später als ganz, ganz wichtig für die Gesellschaft herausstellen können. Impfstoffentwicklung ist was anderes, ja, Forschungsbereich und so weiter. Können wir, ja. Aber jetzt wird es nochmal ganz wichtig, das darf eben nicht nur reichen Leuten vorbehalten sein. Das habe ich am Anfang argumentiert. Wir müssen das Stiften oder das Engagement mit Geld für alle so einfach wie möglich und zugänglich machen, mit großen und mit kleinen Summen. In einer offenen Gesellschaft kommt es darauf an, dass wir die ganze Vielfalt der Gesellschaft auch im Engagement abbilden. Also das Stiften demokratisieren und pluralisieren, das ist der Weg. Nicht es zu verhindern, weil es ja möglicherweise nicht alle mitbestimmen dürfen.
Was machen wir denn mit Stiftungen, die einen Zweck verfolgen, den wir jetzt hier vielleicht nicht als allgemein gut beurteilen würden? Super rechte Stiftungen hier in den USA, sagen wir mal, die fossile Energien fördern wollen. Gibt es sowas auch in Deutschland? Siehst du da ein Problem oder ist das eher die große Minderheit?
Wir haben damit in Deutschland noch kein wesentliches Problem, aber das heißt ja nicht, dass es nicht so kommen könnte. Das Beste dagegen ist erstens Transparenz. Und die haben wir in Deutschland nicht. In den USA muss jede gemeinnützige Organisation einen sogenannten 990, also das ist der Name der Taxform, der Steuerformulars, öffentlich machen. Da gehen die Finanzverhältnisse der gemeinnützigen Organisation draus hervor. In Deutschland haben wir das nicht. Wir wissen nichts öffentlich über das Vermögen von Stiftungen und darüber, wie sie es verwenden. Das ist erstmal aus meiner Sicht Schritt Nummer eins. Wir sollten natürlich für gemeinnützige Stiftungen so eine Grundtransparenz einführen. Dann können wir sie auch kritisieren und sehen, wohin geht das Geld. Und dann haben wir ja eine wehrhafte Demokratie, die sagen kann, das ist verfassungsfeindlich. Aber dass es Zwecke geben wird, die verfolgt werden mit privatem Geld, die dir nicht gefallen, das müssen wir aushalten in der offenen Gesellschaft.
Haben wir in Deutschland ein Haltungsproblem? Also spenden wir zu wenig im klassischen Sinne?
Wir spenden viel zu wenig. Wir spenden weit unter unseren Möglichkeiten und halten uns, und jeder kennt diese Entschuldigungsmechanismen, ja, diese Ausreden. Ein paar habe ich schon genannt. Erstens ist doch Aufgabe des Staates. Stimmt nicht. Ja, es ist niemals Aufgabe des Staates, alle Probleme zu lösen. Das ist in einer Demokratie, in einer Republik, ja, natürlich der Job von uns allen. Wir sind nicht nur Wähler, sondern wir sind auch mündige Bürgerinnen und Bürger. Und wenn wir Geld haben, zählt auch das zu unseren Gestaltungsmöglichkeiten dazu. Ich will gar nicht sagen Verantwortung, Gestaltungsmöglichkeiten. Es macht nämlich Freude. Ein zweites Ausweichmechanismus ist so, ja, ich kann ja mit meinem bisschen Geld nichts ändern. Da komme ich mit dem Mülltrennen-Argument. Ja, du trennst trotzdem deinen Müll. Wenn wir alle das machen, bringt's auch was. Ja, das gilt natürlich auch für das Engagement mit dem Geld. Und dann kommt das dritte Argument. Ja, ich warte lieber noch ein bisschen. Ich bin mit meiner Vermögensbildung nicht abgeschlossen. Ich muss mal gucken, was so kommt. Außerdem möchte ich lieber das Geld vernünftig anlegen. Dann halt kann ich ja in Zukunft mehr spenden. Und das, auch das habe ich jetzt schon angesprochen, stimmt natürlich überhaupt nicht, weil die meisten Probleme mit der Zeit teurer werden und es ist günstiger, sie jetzt zu lösen als in Zukunft.
Wie machst du das denn? Also hast du deine eigene Stiftung oder wie gehst du mit dem Thema persönlich um?
Ja, ich habe auf der Because-Plattform, das ist ja das Startup, das ich betreibe, das Stiftungen für alle einfach und digital möglich machen möchte, natürlich auch eine Stiftung, die FO Foundation, die Foundation. Und in die fließen Honorare, ein Teil meines Gehalts. Menschen haben für das Buch dorthin gespendet und da verteile ich Geld an Organisationen, die ich für wichtig halte, und das ganz transparent. Jeder kann unter because.com/foundation dort einzahlen, kriegt sofort eine Spendenquittung und kann sehen, was ich mit dem Geld tue. Das muss nicht jeder so machen, aber so einfach geht das auch mit kleinen Summen.
Wir sehen jetzt hier in den USA vor allen Dingen einen gewissen Stimmungswechsel, der sich auch manifestiert in der Trump-Administration, dass man sagt, wir haben jetzt genug vom Gutmenschentum, ESG wird nicht nur nicht mehr betrieben, also Nachhaltigkeitskriterien, die sich ja alle Finanzinstitute und andere Unternehmen auf die Fahnen geschrieben haben. Nicht nur das, das wird jetzt zum Teil explizit auch verboten. Siehst du einen ähnlichen Trend in Europa? Ist das eine Gefahr?
Ich fürchte, das wird auch hier, die Gefahr haben wir auch hier. Also man kann diese Diskreditierung von Zivilgesellschaft an einigen Stellen schon sehen. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, aber es gab ja im Januar diesen Moment, wo die CDU-CSU-Fraktion 551 Fragen gestellt hat an eine kleine Anfrage im Bundestag und sehr detailliert hinterfragt hat, ob es eigentlich öffentliche Förderung geben sollte für eine ganze Reihe von zivilgesellschaftlichen Organisationen, die eher so dem progressiven Spektrum zugeordnet werden. Das ist schon der Beginn von so einer Art Diskreditierung von Zivilgesellschaft. Ist es eigentlich in Ordnung, dass es die gibt, haben die nicht zu viel Geld? Aber wir sind bei weitem noch nicht dort, wo die Amerikaner sind. Und ich hoffe auch wirklich, dass wir da nicht hinkommen. Es liegt aber an uns, ja, ob wir das zulassen, so einem Argument eine Chance zu geben wie: Mit ESG reicht's doch jetzt mal, mit Diversität bitte auch. Wir gehen sagen schnell zurück ins 20. Jahrhundert und hauen so viel CO2 raus, wie wir können, und sagen zurück in Organisations- und Familienformen, die wir eigentlich schon überwunden gedacht haben, weil es doch so eine schöne Vergangenheit war. Wir wissen eigentlich besser. Das ist nicht eine Frage von Meinung, es ist eine Frage von wissenschaftlichem Fakt. Was wir gegen den Klimawandel tun müssen. Wir wissen, was wir für gleichere Gesellschaften tun müssen. Da gibt es immer noch genügend, worüber man sich streiten kann. Aber so weit zurück dürfen wir nicht mehr.
Und wie sieht es aus auf der Ebene der einzelnen individuellen Bürger, die sagen, wir haben jetzt jahrelang für Flüchtlinge, wir haben immer was Gutes getan und es reicht jetzt langsam mal mit dem Gutmenschentum, vor allen Dingen, wo ja die Wirtschaftsentwicklung in Deutschland sehr kritisch betrachtet wird. Also im Grunde genommen, dass die Menschen Zukunftsängste haben, zumachen und sagen, wir müssen uns jetzt erstmal um uns selbst kümmern.
Wir müssen das ernst nehmen und die Fakten angucken und richtig beschreiben. Ja, der DAX ist jetzt, wo wir gerade miteinander sprechen, wieder gerade über einen neuen Höchststand. Die Summe der liquiden Vermögen ist höher als jemals zuvor. Wir haben ein Problem mit der steigenden Vermögensungleichheit. Das ist richtig, aber dass wir uns in der Vergangenheit zu viel um die genannten Probleme gekümmert hätten, das ist nicht richtig. Wir haben nicht zu viel für Entwicklungszusammenarbeit ausgegeben. Wir haben nicht zu viel für Flüchtlinge ausgegeben. Das sind sinnvolle Investitionen gewesen. Im Teilen sollten wir sogar mehr tun. Wir wissen, wir werden Menschen in den Arbeitsmarkt integrieren müssen, die nicht in Deutschland geboren worden sind. Wir wissen das. Wir wissen, wir müssen den Klimawandel so weit wir können aufhalten, weil er unmögliche Folgekosten für unsere Kinder produzieren wird. Also finanziell klug ist nicht das, was du sagst, sondern dem Argument zu folgen, in welcher Welt sollen eigentlich unsere Kinder leben, und wird für die Vermögen noch etwas bedeuten, wenn ich heute in lauter fossile Energien investiere, meine Zollgrenzen hochfahre und die Welt ausschließe, dann weiß ich, dass meine Kinder in einer Welt mit mehr Klimaproblemen, mehr sozialen Problemen leben werden, in denen ihr Geld weniger wert sein wird. Denn niemand kann sich, egal wie viel Geld, saubere Luft, friedliche Nachbarn und freie Rede privat kaufen.
Jetzt ist ja die Spannbreite von Menschen, die Einfluss haben, die reich sind oder mächtig sind oder was Gutes tun, die ist ja immens. Wenn du 30 Minuten hättest mit Elon Musk, dem deutschen Bundeskanzler Friedrich Merz oder Greta Thunberg, wen würdest du wählen und was würdest du die fragen?
Ich würde Friedrich Merz wählen, glaube ich, spontan, weil ich glaube, dass meine 30 Minuten Überzeugung dort am meisten bewirken könnten. Ich würde ihn davon überzeugen, Stiftungsvermögen und andere Vermögen aus der Fesselung zu befreien und jetzt an die Arbeit zu bringen. Das ist mit wenigen Handstrichen politisch möglich, dass wir da die Rahmenbedingungen verändern. Und ich wäre ziemlich optimistisch, falls jemand, der Friedrich Merz kennt, zuhört. Eine halbe Stunde würde Friedrich Merz auch als gewinnbringend empfinden. Denn dieser Stiftungsbereich und der Bereich des Gebens ist ein von der Politik enorm unterschätzter Bereich. Ja, es ist eben auch eine Art drittes Portemonnaie der Gesellschaft, das wir bisher viel zu wenig angucken, was wir damit eigentlich verändern können.
Du sprachst eben Jeff Bezos an, der seine Hochzeit gerade dekadent und unzeitgemäß zelebriert hat. Jetzt hast du ja mit sehr vielen reichen Menschen zu tun. Gib uns mal einen Einblick, wie unterscheiden die sich grundsätzlich? Ein junger Startup-Millionär oder jemand, der aus einer ganz alten Familie kommt? Mit was für verschiedenen Persönlichkeiten und Standpunkten hast du da zu tun?
Die Vielfalt ist genauso groß wie im Rest der Gesellschaft. Aber ich möchte mal was hervorheben, was, glaube ich, selten verstanden wird, weil Wohlhabende es selber auch oft auch nicht thematisieren. 80% des Vermögens in Deutschland ist vererbt. Und in Familien, in denen Vermögen geerbt wird, ist oft so ein Familiendogma: Dir gehört das Geld gar nicht, das gehört eigentlich der nächsten Generation. Du musst es weitergeben, am besten noch mehren. Ja, das ist deine Verantwortung mit diesem Geld. Wenn ich dir jetzt 100 Euro geben würde und sagen würde, ich gebe dir dieses Geld, Sandra, ich schenke dir das, aber unter der Maßgabe, dass du es in 20 Jahren verdoppelt weitergibst, fühlst du dich dann jetzt um 100 Euro reicher oder nicht? Eigentlich nicht. Ja, das lastet eher auf deinen Schultern und du hast nicht das Gefühl, dass du damit das tun kannst, was du eigentlich für richtig hältst. Das ist die Situation, in der ein guter Teil des privaten Wohlstands in Deutschland ist. Gefesselt durch die Vorstellung, es gehört gar nicht uns, ja, gefesselt in illiquiden und undurchsichtigen Vermögensinstrumenten, die den Vermögensverwaltern sehr helfen, und eben auch gefesselt in dieser Vorstellung, naja, ich kann ja sowieso nichts tun. Ja. Und wir sind enorm mächtig, ja, als Privatpersonen. Und jeder denkt immer, die anderen sind reicher, die sind mächtiger, die sollten anfangen. Aber nochmal, wie beim Mülltrennen, ja, wenn jeder mitmacht, dann wird es so sehr zu einer Norm, dass sich auch viel weniger entziehen. Und dann regen wir uns vielleicht, dann können wir uns immer noch aufregen über eine Hochzeit in Venedig. Aber wir wissen, es ist nicht die ganze Realität. Und wir begegnen der Sache mit ein bisschen mehr Empathie als nur mit Empörung.
Du hast ein Buch geschrieben, dein erstes Buch, Der gefesselte Wohlstand, zu diesem Thema, sehr interessant. War das schwierig, dafür einen Verleger zu finden? Wie war deine Erfahrung des Buchschreibens?
Es war eine große Freude und es war überraschend nicht schwer. Ich habe nur ein einseitiges Exposé geschrieben und dann hatte ich Hilfe von einer Agentin, die das ein paar Verlagen vorgeschlagen hat. Und 3 Tage später hatte ich einen Zuschlag und dann aber auch in dem Moment erst in meinem Kopf die Klarheit, oh Mann, jetzt muss ich das ja auch wirklich schreiben. Aber diesen Markttest, will das jemand? Den gab es, bevor ich mich als Unternehmer und Vater habe ich auch viel zu tun, auf dieses Abenteuer eingelassen habe, da ein paar Monate meine Wochenenden drauf zu geben. Und jetzt toure ich damit rum und es ist schön zu sehen, wie dieses unsichtbare Phänomen, ja, des gefesselten Wohlstands auf Resonanz trifft bei vielen, die sagen, oh ja, so geht's mir eigentlich auch, ich habe dazu auch eine Geschichte.
Jetzt ist es ja eigentlich auch ein bisschen ein trockenes Thema. Wie hast du das im Buch aufbereitet, dass es wirklich auch greifbar ist und unterhaltsam ist?
Das freut mich am meisten, dass ich Rückmeldungen bekomme, die sagen, ich habe das total gern gelesen. Naja, weil ich es entlang von Begegnungen beschrieben habe. Meine eigene Erkenntnisgeschichte, auch meine eigenen Überraschungs- und Aha-Momente in Begegnungen mit Erbinnen und Erben. auf einer Hinterhaustreppe in San Francisco, wo mir nachts erzählt wurde, was ich kaum glauben konnte, darüber, wie ein Familienvermögen festgelegt war für eine junge Erbin. Dann auf einer langen Zugfahrt nach Wien, wo mir jemand anders was erzählt hat. Und die Leute lasse ich auch zu Wort kommen zwischen den Kapiteln, und die sind auch im Podcast Das Neue Geben nachhörbar, diese Interviews. Und ich glaube, so lebendig und multimedial muss man das vielleicht heute machen, damit so ein trockenes Thema erlebbar wird. Und dann viele sagen, oh ja, wenn man es so sieht, das kann ich auch verstehen. Ja? Denn diese Fragen sind nicht Fragen von irgendwelchen anderen Menschen. Das sind Fragen, die eigentlich in ganz, ganz vielen Familien und in ganz vielen Hinterköpfen eine Rolle spielen.
Was waren denn besondere Erkenntnisse, wenn du sagst, San Francisco, Hinterhoftreppe? Was waren denn Erlebnisse oder Ereignisse, bei denen du erkannt hast, oh, die sind besonders skurril?
Also bei dieser Gelegenheit mit einer jungen Vermögensnachfolgerin, die ich auch in dem Buch beschreibe, habe ich erst mal gemerkt, genau wie Vermögensverwalter in Familien eigentlich vorgehen, damit man auf dem Papier zwar reich ist, aber in Wirklichkeit über das Vermögen gar nicht verfügen kann. Und das bringt reiche Menschen in eine ganz unangenehme Situation, nämlich dass jeder denkt, die sind ja reich, die haben aber gar nicht mehr als ein Taschengeld. Und was macht man dann? Man schweigt, ja, und fühlt sich schlecht. Und nicht, man kommt in die Aktion und tut, was man eigentlich für richtig hält.
Jetzt bist du ja Experte und ganz tief drin in der Materie, aber wenn man ein Buch schreibt, dann muss man ja recherchieren und wirklich nochmal ganz besonders viel nachdenken und auch nochmal ganz kritisch das Buch von allen Angles, Aspekten angehen. Was ist das, was dir nach dem Buchschreiben nochmal klar geworden ist oder eine ganz besondere Erkenntnis, die du gewonnen hast?
Ich wünschte, ich hätte es schon 10 Jahre früher gemacht. Ich habe mir das, glaube ich, nicht zugetraut, aber die Zeit läuft uns weg. Das ist das, was ich gerade als Gefühl habe. Gerade weil du ja vorhin diesen Backlash, ja, diese Gegenrevolution eigentlich in den Köpfen thematisiert hast. Vor 10 Jahren waren wir, glaube ich, noch an einem Punkt, wo wir als Gesellschaft ein Stück optimistischer in die Welt geguckt haben und vielleicht es uns auch leichter gefallen ist, zu sagen, okay, ich gebe jetzt Geld, um ein Problem zu lösen. Wir sind im Moment in einem Gegenwartsdiskurs, der unheimlich Angst, Verlustangst behaftet ist, auch wenn die Zahlen das gar nicht hergeben. Ja? Und deshalb ist es höchste Zeit, ja, dass wir jetzt darüber reden, was können wir eigentlich tun?
Traust du dir da eine Leadership-Funktion zu? Also du hast ja große Leadership-Positionen gehabt, aber eher im institutionellen Bereich. Ich meine jetzt so richtig am Volk dran auch, um die Massen zu mobilisieren, sei es über die Politik oder einfach auch über Initiativen.
Ich versuche ja durch mein Unternehmertum und dadurch, dass ich ein Buch schreibe, einen TED-Talk halte, in Podcasts gehe, mit meinen Mitteln etwas an diesem Diskurs zu drehen. Es reden sehr, sehr wenig Menschen über dieses Thema und das möchte ich gern ändern, weil es, weil da viel auf dem Spiel steht für uns. Die Frage nach der Politik, da habe ich vielleicht eine etwas altmodisch romantische Vorstellung. Ich finde, da sollte man gerufen werden. Aber in der Zwischenzeit habe ich ja noch ganz, ganz viel zu tun. Ich gehe nicht davon aus, dass mich irgendwann mal jemand rufen wird. Ich glaube, wir können in den nächsten Jahren Milliarden an Privatvermögen befreien, wenn wir Schritt für Schritt diese mühsame Überzeugungsarbeit machen. Ja, ich glaube, eine bessere Welt ist nicht nur möglich, wir können sie mit Geld kaufen.
Der Ruf in die Politik kann ja noch kommen. Ich glaube, heute, das war ein guter Einblick zu sehen, dass es junge, dynamische Messenger, also Botschafter braucht wie dich, die auch ein abstraktes Thema greifbar machen für die Massen, ob es jetzt durch dein tolles Buch ist oder durch den Podcast und deine anderen Tätigkeiten. Also Uli und ich, wir wünschen dir auf jeden Fall ganz viel Erfolg zusammen mit unseren Zuhörern. Alles Gute und bis bald. Danke, dass du bei uns warst, Felix.
Danke, dass ich dabei sein durfte.
Alles Gute, Felix. Servus.
Tschüss.
Danke.
Vielen Dank, dass Sie mit dabei waren. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie unseren Podcast Biz & Beyond abonnieren würden und auch beim nächsten Mal wieder mit von der Partie sind.
Sie hörten Biz & Beyond, den Wirtschafts- und Erfolgspodcast von NTV. Produziert wird dieser Podcast von Andolin Sonnen aus dem Team der Audio Alliance. Die Redaktion übernahmen Sandra und ich. Vielen Dank fürs Zuhören und bis in 2 Wochen. Tschüss.
Goodbye und bis zum nächsten Mal. Ihre Sandra Navidi aus New York und
Ulrich Reitz in Köln.